Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Heute mit Joachim Scholl am Mikrofon und einem Gast mit gleich zwei Berufen und Berufungen, muss man wohl sagen. Denn Michael Göring ist zunächst ein Manager von besonderen Graden, als Leiter der Zeitstiftung, als Professor und Fachautor, der wie vermutlich kaum ein zweiter hierzulande über das deutsche Stiftungswesen Bescheid weiß und für sein Engagement auf diesem Gebiet mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse gewürdigt wurde. Daneben gibt es aber auch den Künstler, den Schriftsteller mit mittlerweile 4 großformatigen Romanen, Büchern, die deutsche Zeitgeschichte in den Blick nehmen, von historischer Schuld und Verpflichtung erzählen bis in unsere Gegenwart hinein. Ja, von beiden Sphären werden wir intensiv hören in den kommenden 90 Minuten. Willkommen zu den Zwischentönen, Michael Göring.
Freue mich sehr, Herr Scholl, heute hier zu sein.
Was sagen Sie eigentlich, wenn man Sie fragt, was Sie beruflich machen? Ich bin Schriftsteller oder ich bin Vorstandsvorsitzender der Zeitstiftung Ebeling und Bucerius in Hamburg?
Nun, ich sage in der Regel immer, mein Hauptberuf ist das Stiftungswesen. Es ist diese Aufgabe, für eine gemeinnützige Stiftung tätig zu sein, für die Zeitstiftung, die Gerd Bucerius vor vielen, vielen Jahren gegründet hat und die dann in Hamburg eine große Stiftung wurde, weil er mit seinem Tod dieser Stiftung alles vermacht hat. Und dass ich aber nebenbei immer auch etwas anderes gemacht habe. Über viele Jahre sehr intensiv gesungen. Ja, und dann habe ich auch wieder angefangen zu schreiben, als ich die 50 erreicht hatte. Und das ist mittlerweile mehr als ein Nebenberuf geworden. Das ist ein zweites Standbein.
Sie sind jetzt über 20 Jahre schon bei der Zeitstiftung. Wie oft mussten Sie, müssen Sie den Karlauer ertragen, schön stiften gehen mit Michael Göring?
Nun gut, dieses Stiften gehen habe ich selber mal in einem Buch sehr stark verarbeitet, in einem Sachbuch, Stiften gehen in Hamburg. Ja, das ist völlig in Ordnung. Meistens kann man dann daran ganz gut ansetzen und erklären, was es eigentlich bedeutet, eine gemeinnützige Stiftung zu leiten und gemeinnützig stifterisch tätig zu sein.
Die Zeitstiftung ist eine der großen etablierten Stiftungen in Deutschland mit fast 1 Milliarde Stiftungsvermögen. Weltweit werden Projekte gefördert, entwickelt. Es gibt 33 festangestellte Mitarbeiter. Das habe ich jetzt alles bei Wikipedia abgepinselt, sage ich. Sie korrigieren mich sofort, wenn was nicht stimmt. Sie als Vorstand reisen nicht selten mit dem Bundespräsidenten, der Kanzlerin um die halbe Welt etliche Jahre. Waren Sie zudem Vorstand der Bundesvereinigung Deutscher Stiftungen? Wann kommen Sie denn überhaupt zum Schreiben, Herr Göring?
Ja, also mit der Kanzlerin bin ich nicht gereist, aber mit 2 Bundespräsidenten schon. Ich komme recht gut zum Schreiben, weil ich vergleichsweise wenig Schlaf brauche und auch sehr gut abends arbeiten kann. Ich komme also nochmal richtig gut in Form bis kurz nach Mitternacht und das ist für das Schreiben ungeheuer produktiv. Dann habe ich aber auch das Glück, dass ich mich noch immer ganz gut konzentrieren kann, sodass ich auch auf vielen Reisen Überarbeitungen von Kapiteln einfach mitnehme und dann sitze ich in der Bahn mit dem Laptop und merke gar nicht, sagen wir mal, eine Fahrt von Hamburg nach Frankfurt, dass wir plötzlich in Frankfurt sind und erfahre es erst so in letzter Minute, weil ich mich die ganze Zeit um ein paar Sätze, um ein Kapitel gekümmert habe, das überarbeitet werden musste. Und der weitere Punkt ist, dass wenn Sie heute einen Roman schreiben, anders als mein allererster, den ich mit 23 schrieb, Sie brauchen heute nicht mehr für alle Recherchedinge in eine Staats- und Universitätsbibliothek. Sie bekommen ungeheuer viel dank dem Netz, dann mitten im Zug, wenn Sie nochmal eine Jahreszahl überprüfen wollen. Und das ist so hilfreich. Also ohne diese neuen Medien könnte ich das nicht machen.
Aber trotzdem nochmal, wie gehen diese beiden Sphären oder diese beiden Welten denn zusammen? Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich sehe Sie in einem ICE erster Klasse, Mann, den man ansieht, er hat eine Funktion. Ja. Er sieht aus, auch sagen wir mal, sie haben auch ein würdiges Äußeres. Da denkt man gleich, oh, das ist ein Herr, der leitet irgendeine große Firma. Und dann hat er seinen Laptop und dann denkt man natürlich, er studiert Zahlen, Akten, die nächste Vorstandskonferenz. Und dann schreibt da einer einen Roman. Ich meine, Sie sind ja wahrscheinlich dann beruflich oft unterwegs
über
die Stiftung. Und dann schreiben Sie nebenbei Romane und kommen dann an und sagen, ich bin gar nicht so richtig vorbereitet. Um was geht's?
Naja, also vorbereitet bin ich dann schon. Nun gewinnt man auch ein bisschen Routine, wenn man das schon sehr lange macht. Aber Sie glauben gar nicht, wie viele Überschneidungen es tatsächlich gibt. Also wenn ich nur ganz kurz auf Vor der Wand, das war mein zweiter Roman, komme, da waren wir in der Stiftung angefragt worden, ob wir uns an der Organo della Pace in Sant'Anna di Stazzema beteiligen. Und dann fahre ich in diesen Ort und erkundige mich, was hat es denn eigentlich mit einer Organo della Pace auf sich? Mitten in der Toskana. Und dann erzählt man mir, dass dort ein schlimmes Gemetzel stattgefunden hat. Und dann stehe ich vor einer Wand, an der 150 Namen eingraviert sind, zum Teil mit Passfotos, von Kindern und Jugendlichen. Das sind 150 der 650 Opfer, die am 12. August 1944 von der deutschen Wehrmacht hingerichtet wurden. Alles Zivilisten. Und dann kommt man mit so einem Bild nach Hause und dann sage ich zu meiner Frau, du, darüber muss ich was machen. Mhm. Und das reicht nicht, wenn man historiografisch das in einem Geschichtsbuch einbringt, sondern da muss ich was Emotionales draus machen. Das müssen die Menschen in der Bundesrepublik erfahren, wie grausam der Rückzug der Deutschen aus der Toskana tatsächlich war. Und so war dieses Thema von Vor der Wand, so hieß dann ja auch am Ende der Roman, geboren aus dieser Begegnung heraus.
Auf dieses Thema, auf diesen Roman kommen wir später auf jeden Fall zu sprechen, Herr Göring. Aber neben der literarischen gibt es eben eine weitere künstlerische Leidenschaft. Sie haben sie so en passant im Nebensatz schon erwähnt, die Sie ja eventuell sogar ins Professionelle geführt hätte. Das ist der Gesang. Einige Motive in Ihren Roman deuten in diese Richtung. Offensichtlich aber wird die Passion angesichts Ihrer Musikwünsche, die wir Ihnen heute erfüllen, allesamt großer Gesangschor, Chormusik. Ne? Ist an Ihnen ein Sänger verloren gegangen?
Ach nein, ich glaube, ich konnte meine Fähigkeiten schon ganz realistisch einschätzen. Ich hatte also das Glück, auf einem etwas altmodischen Gymnasium gewesen zu sein, in dieser westfälischen kleineren Stadt Lippstadt. Und da auf dem musischen Zweig. Und dadurch bin ich sehr früh an geistliche Musik herangeführt worden. Und das hat mich immer sehr beschäftigt. Das war ein Teil meines Lebens. Aber ich wusste mit dem Abitur, zu Musiker würde es nicht reichen. Ich habe auch ein bisschen Geige gespielt, wie alle Knabensoprane. Die werden irgendwann an die Geige geführt, damit sie das Hören lernen. Und das tut man nur auf solch einem Streichinstrument, wenn man kein absolutes Gehör hat. Aber ich wusste, das ist es nicht. Hab aber weitergesungen bis zum 40. Lebensjahr, auch in großen Chören, in München bei Karl Richter. Und habe diese Herausforderung immer sehr, sehr gerne angenommen. Und wenn Sie einmal so angefangen haben, schon als Kind, dann bleibt das. Das bleibt haften und die Bedeutung dieses Gesanges für die Möglichkeit, sich selber auszudrücken und viel zu erfahren, viel in die Tiefe zu gehen, das ist einfach das schönste Musikerlebnis, das man sich selber schaffen kann.
Fangen wir an. Mit Gregorio Allegri, italienischer Komponist des frühen 17. Jahrhunderts. Was haben Sie ausgesucht, Michael Göring, und warum?
Ja, Allegri war nun ein Zeitgenosse von Schütz. Er war in Rom, im Vatikan. Er gehörte zu den Vatikansängern. Und dieses Werk hat mich immer ganz besonders begeistert. Es ist eines der schwierigsten Werke für den Knabensopran. Er muss 5-mal auf das 3-gestrichene C springen. Und in einem dieser Bücher, in dem schon erwähnten, Vor der Wand, da lasse ich den Georg Knabensänger sein in Regensburg bei den Domspatzen. Und bei einem ganz zentralen Konzert in Straßburg, da bricht ihm bei dem 4. Sprung auf dieses 3-gestrichene C die Stimme. Und damit geht eine Katastrophe für ihn los. Und dieses Stück heißt nun eben auch Miserere me, also Herr, habe Erbarmen mit uns, habe Erbarmen mit diesem Jungen, der bei diesem wichtigen Konzert dieses Problem ereilt.
Und wir hören den Choir of New College Oxford unter der Leitung von Edward Higginbottom.
Thank you.
Auszug aus Miserere Mei, Musik von Gregorio Allegri für Michael Göring, haben wir dieses Stück gespielt. Der Schriftsteller und Vorstand der Zeitstiftung ist heute unser Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. 1956 sind Sie im westfälischen Lippstadt zur Welt gekommen, Herr Göring. Was war das für eine Kindheit, eine ja, Musikgesangsumflossene gleich von Beginn an?
Naja, in gewisser Weise schon. Das war das ganz Typische. Mein Vater war in einem Männergesangverein, was ja damals durchaus üblich war. Mein Vater arbeitete für eine Bank, war ein Bankangestellter. Seine Schwester allerdings, die machte das geistliche Fach, die war in der Kantorei. Und so bin ich auch schon durch die Familie recht früh an das Singen geführt worden. Dann auch in der Volksschule und auf dem Gymnasium, dann im Knabenchor. Ja, das hat sich so fortgesetzt. Das war eigentlich eine sehr schöne und auch behütete Kindheit, muss ich sagen, die mir Möglichkeiten gab, mich sehr selbstständig zu entwickeln.
Ich habe vorhin schon jene Sangeslust aus Ihren Romanen abgeleitet. Es gibt auch andere Motive, die wir später vertiefen wollen. Sie selbst haben ja gesteckt in den vorbereitenden Gesprächen, die wir geführt haben, dass Ihre beiden Großväter doch eine entscheidende Rolle bei Ihrer geistigen Sozialisation gespielt hätten. Was waren das für Großväter?
Ja, das ist richtig. Also wenn Sie in den 60er und 70er Jahren meinen Namen trugen, Göring, sind Sie natürlich sehr, sehr oft darauf angesprochen worden. Also schon in der Klasse fragten man mich dann immer wieder, bist du eigentlich ein Enkel von, war Hermann Göring dein Opa? Das war er nicht. Die Familien waren auch nicht verwandt, aber dieser Name war damals ungleich stärker belastet als heute. Und mein Großvater väterlicherseits war auch ein Nazi, war auch bei der Luftwaffe, war mit Hermann Göring zusammen geflogen. Das war der eine Teil. Und der andere Teil, mein Großvater mütterlicherseits, war ein von Galenmann, ein überzeugter Katholik, Mitglied der Zentrumspartei vor dem Dritten Reich, Mitglied einer katholischen Gewerkschaft, den man dann auch im Mai 1933, als die Gewerkschaften verboten wurden, kaltgestellt hat. Indem man dann 1943 mit 47 Jahren noch einmal gezogen hat, also unvorstellbar. Man hat ihn dann aber 1945/46 rehabilitiert und er war Leiter der Ortskrankenkasse des Landkreises Lippstadt. Und dieser katholische Großvater hat mich sehr stark geprägt durch seine überzeugende Grundhaltung. Und er hat mit mir auch über den Krieg, über die beiden Kriege, die er erlebt hat, gesprochen. So dass ich hier einen Bezug entwickeln konnte zu einem Großvater, der sehr prägend war und der mit seinen Überzeugungen, auch mit seinen christlichen Überzeugungen, doch tiefe Spuren in mir hinterlassen hat. Und für die ich ihm sehr dankbar bin.
Der andere Großvater, haben Sie mit dem auch gesprochen?
Der ist sehr früh gestorben. Und das Thema Dritte Reich, Nazi, war eigentlich ein Thema, das vermieden wurde. Meine Großmutter wollte nicht mehr gerne darüber sprechen. Mein Großvater war durch den Krieg auch sehr stark geschädigt. Aber das war ein Thema, das lange umgangen wurde, mit dem ich mich aber früh beschäftigt habe, weil ich einfach diesen Namen trug und diesen Namen unter so vielen Dekreten fand. Beispielsweise die Nürnberger Gesetze von 1935 sind zum Teil von ihm unterschrieben worden. Und er unterschrieb so, wie mein Vater unterschrieb und mein Großvater unterschrieb und wie ich auch unterschreibe. Das erste G ist eigentlich nur ein vergrößertes kleines G. Und das waren dann so Punkte, wo ich anfing, mich früh mit der Zeit um 1933 bis 1945 zu beschäftigen. Dann war damals Peter Weiß, die Ermittlung, die Auschwitz-Prozesse, ein Buch, das mich ungeheuer gepackt hat, dass so etwas möglich war, in einem Land, dessen Musik ich so peu à peu kennenlernte, nach dem Stimmbruch, dann als ich mit 17 wieder anfing mit dem Singen, das ging dann los mit Mozarts Requiem, dann kam früh auch Wagner dazu, also diese wunderbare Welt der Musik und auf der anderen Seite las ich und spürte, was da passiert war. Was für ein Kulturbruch 1933 stattgefunden hat.
Dann macht Peter Weiß es sozusagen noch als Oratorium, ne? Der Gesang von der Rampe. Das ist ja.
Ja, Oratorium in 11 Gesängen. Also für jemanden, der singt, ein Mussbuch damals. Ja.
Wann haben Sie das gelesen?
Ach, da war ich vielleicht in der Obersekunda oder unter
mit 14,
Prima.
Mit 14,
nee, 15, ein bisschen später.
Bisschen später schon.
Ja, ja, ja.
Was war denn, waren Sie ein politischer, kritischer Kopf? Ich meine, für die 68er-Revolte waren Sie ein paar Jahre zu jung.
Ja, ja.
Aber so klassische 70er-Jahre-Jugend, bisschen Haare länger, Rockmusik.
Ja, ach so, lang waren die Haare nicht. Nun war ich also Lateinzweig und musischer Zweig. Das waren eh ohnehin die eher konservativeren Schüler. auf dieser Schule. Aber es war die Zeit, wo die Junge Union anfing und wo die Jusos anfingen, auch in den Schulen für sich zu werben. Wir sind dadurch also schon ein Stück weit politisiert worden, vor allen Dingen dann die Geschichte mit Brandt, das Misstrauensvotum, so etwas hat uns schon sehr stark beschäftigt. Es war aber auch für so eine Kleinstadt ein großes Problem, dass in den 70er Jahren die Drogenszene plötzlich an die Gymnasien kam. Und mein Gymnasium mit so vielen alten Lehrern war völlig überfordert. Und ich habe aus meiner Klasse drei Jungs verloren, die sich in der Oberstufe den goldenen Schuss gesetzt
tatsächlich?
Haben. Tatsächlich? Drei von, wir waren 31.
Unglaublich.
Und naja, so unglaublich war das nicht. Das war eine Zeit, wo man mit diesem Phänomen nicht umgehen konnte. Aber das, auch das beschäftigt einen.
Sie haben dann nicht Musik studiert, sondern andere schöne klassische Geisteswissenschaften, kann man sagen. Anglistik, Amerikanistik, Philosophie, aber auch Wirtschaftsgeografie. Da habe ich mich gefragt, was ist das denn?
Naja, es ist die sogenannte Wirtschafts- und Sozialgeografie. Ich hatte immer ein Interesse an Reisen, an fernen Ländern und hatte dieses Studienfach eigentlich ganz opportunistisch für mich gewählt, um noch etwas mehr über die vielen Länder, in die ich reisen wollte, in sehr viele davon bin ich dann auch gereist, näher kennenzulernen.
Wenn Sie waren in England, auch in den USA?
Zum Studium,
ja. Zum Studium, waren das prägende Erlebnisse?
Ja, ich hatte nach dem Abitur in Lippstadt dann in Köln begonnen, habe dort 2 Jahre studiert und hatte dann das Glück, nach Swansea zu kommen in Südwales, habe dort unterrichtet an einer Secondary Comprehensive School und war an der Universität eingeschrieben, noch als Undergraduate. Aber diese Zeit damals in Swansea, in Südwales, war einfach für mich eine wunderbare Zeit, weil ich ja diese herrlichen Wanderungen habe machen können. Die Küste von Wales ist für jemanden, der gerne stundenlang, tagelang wandern möchte, ohne jemandem zu begegnen, ideal. Es ist eine einsame Gegend, aber voll von großartigen Eindrücken. Und hinzu kam, dass ich auch dort wieder musikalisch Dinge ausprobiert habe. Ich hatte mich dem Swansea Bach Choir angeschlossen. Das war damals der beste Chor in Südwales, der auch Kontraalte hatte, also Männerstimmen, die Altos sangen. Und das war das erste Mal, dass ich mit Countertenören zusammenarbeiten konnte und mir dadurch auch ein Stück weit diese wunderbare englische Tradition erobern konnte, wo der Countertenor einfach eine tragende Rolle hat. Und dadurch bin ich ja musikalisch auch nochmal weitergekommen, zurückgegangen. Und das waren großartige Erlebnisse.
In dieser Unizeit fiel auch der erste Kontakt zum Stiftungswesen. Sie wurden in der Deutsche Studienstiftung aufgenommen, ich vermute mal als Doktorand.
Nein, schon im Hauptstudium. Ah, ganz normal, man hatte mich vorgeschlagen. Ich war an die Universität München dann gewechselt nach Swansea, weil ich in München bei Karl Richter vorgesungen habe. Und der hat mich dann in den Münchner Bachchor aufgenommen. Und damit war klar, München wird der nächste Ort. Und irgendwie war ich einem Professor aufgefallen. Und dann hatte ich die Gelegenheit, mit dem Universitätspräsidenten Herrn Lobkowitz ein Gespräch zu führen. Und so bin ich in die Studienstiftung des deutschen Volkes gekommen. Das war dann mein 6. deutsches Semester oder 7. deutsches Semester.
Dann machen wir jetzt aber doch gleich den zeitlichen Sprung, nämlich vom auch jungen Familienvater, dann promovierten Anglisten, kurzfristigen akademischen Rat, nämlich zur Deutschen Studienstiftung als Referent des Vorstands. Also was war das für ein Wechsel, Herr Göring, und wieso hat es Sie da hingezogen? Also eine Universitätslaufbahn war, wenn man so liest, doch auf einem ganz guten Weg bei Ihnen, oder?
Ja, das ist schon richtig, aber ich war vielleicht zu feige dazu. Wir hatten recht früh unsere Kinder bekommen, Katharina kam schon zu Studienzeiten, während der Promotion dann Melanie, die zweite Tochter, und irgendwie war klar, dass die Verantwortung für die Familie bei mir liegen würde. Wir haben damals in der Literaturwissenschaft 40 Privatdozenten vor uns hergeschleppt, wenn man das mal so sagen darf. Und die Stellen waren sehr, sehr rar. Es war mir also völlig klar, dass ich nur mit großem Glück eine Professur bekommen würde. Es war ja die Zeit vor der Wende. Wir wussten ja noch gar nicht, dass plötzlich noch mehrere Hochschulen dazukommen
würden. Genau, wir sind jetzt so Ende der 80er
Jahre. Ja, ne? Wir sind jetzt im Jahr 1987. Und dann rief der Generalsekretär der Studienstiftung an, der damalige Generalsekretär, und sagte, Herr Göring, ich brauche jemanden, der viel Auslandserfahrung hat. Sie haben in England studiert, Sie haben in Amerika studiert. Hätten Sie nicht Interesse, für mich zu arbeiten hier in der Studienstiftung und die Auslandsprogramme zu betreuen, die gerade mit Fremdmitteln, mit Drittmitteln hier bei uns jetzt anlaufen? Und so bin ich zur Studienstiftung gekommen und war unter anderem zuständig für das China-Programm der Studienstiftung, das mit Geld der Krupp-Stiftung finanziert wurde.
Und so begegneten sie nämlich dann auch vermutlich einem Mann, einer Legende schon damals, Berthold Beitz nämlich, Industriekapitän, Generalbevollmächtigter von Krupp in Essen, der das gewaltige Vermögen in eine Stiftung übergeführt hat. Als sie ihn trafen, habe ich ausgerechnet, war er schon 80, fast 100 würde er nämlich, wo sollte er alt werden, ne? 2013 ist er gestorben. Was war das für eine Begegnung, Herr Göring? Was?
Also als ich ihn das erste Mal traf, da war er 75, 76 und er war noch sehr munter. Ich hatte nämlich die Studierenden, die von der Krupp-Stiftung finanziert und von der Studienstiftung gefördert wurden und die in Beijing studierten und in Nanjing, die hatte ich besucht. Und war zurückgekommen mit einer Flasche Mao Tai. Das ist dieser fürchterliche chinesische Schnaps. Aber ich dachte mir, das ist doch ein Mitbringsel für Berthold Beitz. Dann hatte ich mich bei ihm angemeldet in Essen und sagte, Herr Beitz, ich würde Ihnen gerne erzählen, ich war jetzt mit Ihrem Programm 14 Tage in China und ich möchte Ihnen gerne sagen, was die Studierenden dort erleben. Und dann habe ich ihm diese Flasche Mao Tai überreicht und wir haben ein richtig gutes Gespräch geführt. Er war sehr interessiert, hat mir erzählt von seinen frühen Begegnungen, vor allen Dingen natürlich mit den Russen auf der Leipziger Messe. Naja, und ungefähr ein halbes Jahr später, ging dann das Telefon und dann sagte Herr Beitz, ja, also bei mir wird eine Stelle frei, Leitung der Förderabteilung. Hätten Sie nicht Interesse, von einer Bundesstiftung in eine private Stiftung zu gehen? Und das ist natürlich ein toller Sprung. Einmal ist es finanziell ein guter Sprung, weil eine private Stiftung anders zahlen kann als eine öffentlich-rechtliche. Und ich durch diese 4,5 Jahre dann auf dem Hügel in Essen noch einmal eine ganz andere Welt kennenlernte. Beitz war im IOC, da kamen also die großen Sportler, da kamen die Sportmanager. Beitz war eine politische Figur, da kam dann der Helmut Kohl mit seiner Frau. Sie waren alle da, dann kam Putin und alles solche Leute. Und es war natürlich für mich auch ungeheuer spannend. Manchmal durfte ich dabei sitzen. Und wenn es nicht ganz so hochrangige Gäste waren, durfte ich auch manchmal den Übersetzer spielen, weil Berthold Beitz nuschelte. Mein Vater hatte aber auch immer genuschelt, so war ich ein sehr guter Nuschler-Versteher und konnte sehr oft das, was er sagte, dann über 80, übersetzen.
Wie es dann weiterging bis zur Zeitstiftung, ja, und wie man am besten eine Stiftung gründet, das sollen Sie uns nachher ausführlich erzählen, Michael Göring, im Anschluss an die Nachrichten, die jetzt folgen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Edward Elgar, den britischen Komponisten aus seinen Enigma-Variation. Haben Sie sich einen Satz gewünscht? Wir hören das Ende von Nimrod. Was verbinden Sie mit dieser Musik?
Nun, Elgar gehört auch in die Zeit Großbritannien. Den habe ich eigentlich kennengelernt damals in der Brangwyn Hall in Swansea. Und dieses Stück Nimrod, das Sie jetzt hören werden, ist ein Stück so voller Sehnsucht, voll von all dem Unerfüllten, dass es mich seitdem nie wieder losgelassen hat.
Und es spielt das BBC Symphony Orchestra unter der Leitung von Leonard Bernstein. Hier für Michael Göring, dem Vorsitzenden der Zeitstiftung und dem Schriftsteller hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Nach 14 Uhr geht's weiter. Mit Joachim Scholl am Mikrofon zu Gast ist heute Michael Göring, Schriftsteller und Vorsitzender der Zeitstiftung. Und diesen Choral aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach hat er sich gewünscht. Bin ich gleich von dir gewichen. Thank you. Musik und Fragen zur Person, das sind die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Willkommen zurück zum Gespräch mit Michael Göring, Romancier und als Vorsitzender der Zeitstiftung der Fachmann für das deutsche Stiftungswesen. Als Professor lehrt und publiziert er auch auf diesem Gebiet. Wir haben Bach gehört, ein Choral aus der Matthäus-Passion, in der Aufnahme mit Karl Richter am Pult. Und diese Aufnahme haben Sie sich extra gewünscht, weil es eine besondere für Sie ist.
Nun ja, es ist in der Tat eine ganz besondere Aufnahme. Diese Aufnahme ist 1979 entstanden. Ich war von Swansea nach München gewechselt. Ich war 22 Jahre alt. Und es war einfach für mich ein wunderbarer Moment, als es hieß, wir machen nochmal eine Neueinspielung für die Deutsche Grammophon von der Matthäus-Passion. Und Sie müssen sich vorstellen, Fischer-Dieskau, Schreier, Edith Matthes, das waren die Solisten, die wir dabei hatten. Und eines Tages, ich studierte in der Zeit auch recht viel Philosophie, machte gerade ein Seminar zu Fichtes Transzendentalphilosophie. Und ich weiß das wie heute. Ich kam in den Herkulessaal, das war damals das Aufnahmestudio der Deutschen Grammophon. Und Richter kam und sagte zum Einsingen, in diesem Sächsisch, das kann ich nicht, zum Einsingen die 48. Und die 48, Choral 48 ist genau der, bin ich auch von dir gewichen. Und den ganzen Vormittag in diesem Seminar hatte ich mir gedacht, es muss jetzt endlich mal Schluss sein mit diesem kindlichen Glauben, den du weiterhin hast. Ich hatte ihn ja von meinem Großvater erst schon erzählt, der mich sehr geprägt hat durch seinen Katholizismus. Und war mir ganz sicher, es muss jetzt mal aufhören. Dieser kindliche Glauben kann doch nicht so weitergehen. Und dann sagt er, wir fangen an zum Einsingen mit 48. Bin ich gleich von dir gewichen, kehr ich doch wieder ein. Und dieser Choral hat mich so gepackt beim Einsingen, dass mein Nachbar neben mir mich anstieß, nachdem wir das gesungen haben, und sagte, ist was mit dir? Ja, es war was mit mir. Es hatte wirklich viel ausgelöst. Und ja, die ganze Aufnahme ist natürlich für mich ein Herzensanliegen geworden, weil ich nie zuvor so eng auch mit diesen großartigen Solisten habe zusammenarbeiten. Ich war kleines Chormitglied, sang im zweiten Bass, also im tiefen Bass, war 22 Jahre alt und vor mir standen diese Großen, die mit einer wunderbaren Präzision da gearbeitet haben. So etwas bleibt im Gedächtnis.
Vorhin haben Sie uns schon erzählt von Ihren ersten Schritten im Stiftungswesen. Von der Studienstiftung ging es zur Krupp-Stiftung in Essen und dort, ja, haben Sie die große Welt der Stiftung kennengelernt mit dem legendären Berthold Beitz und, naja, dem internationalen Flair einer Milliardenstiftung, muss man sagen. Wie ging es denn dann von Bonn nach Hamburg zur Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius, wie sie korrekt heißt? Das ist eine der größten, finanzkräftigsten Stiftungen in Deutschland. Was hat sie denn von der Villa Hügel an die Elbe gebracht?
Naja, Bert Bucerius starb 1995. Und 1996 ging bei mir das Telefon und es war ein Headhunter am Apparat, der mich fragte, ob ich mir vorstellen könnte, von Essen nach Hamburg zu wechseln. Und erst viel später hatte ich mitbekommen, dass es da ein paar Gespräche gegeben hatte zwischen dem Kuratoriumsvorsitzenden der Zeitstiftung, Manfred Lahnstein. Und Berthold Beitz und Altkanzler Schmidt waren ja sehr eng miteinander befreundet. Die segelten ja immer gemeinsam auf der Kieler Förde. Und ich bin mir ganz sicher, dass die irgendwann dann mal über diesen jungen Mann, ich war ja 39, dann 40, bei der Krupp-Stiftung gesprochen hatten. Und so fiel dann die Wahl auf mich. Ich durfte vorsingen 1996 in Hamburg.
Vorsingen ist gut.
Ach so, ja, vorsingen heißt ja, ich durfte meine Ideen darstellen.
Zusammenhang ist das
ja, das stimmt. Das war kein Singen, sondern es war ein Vortrag, den ich vor dem Kuratorium hielt. Da war also Helmut Schmidt, Theo Sommer, Gräfin Dönhoff, Till Necker, also schon ein illustres Publikum da versammelt und dann haben sie mich gewählt. Und dann hat Berthold Beitz mich 97 ziehen lassen und er hat das auch ganz gerne getan, weil seine heimliche Liebe immer noch der Stadt Hamburg und nicht der Stadt Essen galt. Und wir sind auch befreundet geblieben, wirklich bis zu seinem Tod, bis zu Berthold Beitzens Tod. Ja, und da war jetzt die Aufgabe, eine Stiftung aufbauen zu dürfen. Ich habe angefangen mit der Sekretärin von Gerd Bucerius. Anfang 1997. Und es war Geld da. Und es musste ein Programm entwickelt werden. Und es waren drei Schwerpunkte. Wissenschaftsförderung, Kunst- und Kulturförderung, allgemeine Bildungsförderung. In Wissenschaftsförderung kannte ich mich gut aus, dank Studienstiftung. In der Kunst- und Kulturförderung kannte ich mich gut aus, auch wegen der Krupp-Stiftung, die immer ein großes Kulturprogramm hatte und hat, nicht, die großen Sachen auf der Villa Hügel. Und im Bildungswesen, da dachte ich mir, na, es ist vielleicht eher so ein bisschen ein schwächerer Punkt. Ja, aber dann hat sich das alles sehr gut gefügt und ich glaube, das Größte, was wir haben errichten können, war dann im Jahr 2000 die Bucerius Law School, eine private Hochschule für Rechtswissenschaft, Wir sind der alleinige Träger, ist eine hundertprozentige Tochter von uns, von der Zeitstiftung. Und dann 2002 das Bucerius Kunstforum, mitten in der Innenstadt, neben dem Rathaus in Hamburg. Also ein Kunstforum, das mehr ist als nur eine große Ausstellungshalle, das sehr viele Programme und Formate entwickelt hat, von Konzerten über Lesungen, ja, bis hin dann zu den großen Ausstellungen.
Wenn das es in Deutschland viele Stiftungen gibt, das weiß, glaube ich, jeder halbwegs informierte Mensch. Wie viele das allerdings sind, das hat mich echt überrascht. Laut jüngsten Zahlen des Deutschen Stifterverbands gibt es 22.274 Stiftungen derzeit in Deutschland. Allein 2017 sind 549 dazugekommen. Das Kapital all dieser Stiftungen summiert sich auf 68 Milliarden Euro. 4,3 Milliarden werden satzungsgemäß ausgegeben, dann wieder als Fördermittel. Das sind ja gewaltige Zahlen. Also dahinter steckt also ein ebensolcher Wille, Gutes zu tun, und das also im größten Stil eigentlich in Deutschland.
Ja, es ist aber auch ein Zeichen unseres liberalen, offenen Staates. Als wir 1949 mit der Bundesrepublik begannen, war die Zahl der Stiftungen auf ungefähr 3000 zurückgefallen, weil in totalitären Systemen wie im Nazi-System und dann auch im SED-System private Stiftungen nicht vorgesehen sind. Und jetzt haben wir diese 22.500 gemeinnützige Stiftungen, und es zeigt, dass sehr viele private Bürger das Interesse haben, sich verantwortungsbewusst in die Gesellschaft einzubringen und dann gemeinnützige Ziele verfolgen mit dem von ihnen erwirtschafteten Geld. Ich muss Ihnen allerdings dazu sagen, von den 22.500 Stiftungen sind rund 70% Stiftungen mit einem Kapital von unter einer Million Euro oder bis zu einer Million Euro. Das heißt, aus diesem Kapital kann man im Moment nicht so wahnsinnig hohe Zinserträge erzielen, das wissen wir alle. Aber es gibt dann doch einige sehr große Stiftungen, wie die Volkswagen-Stiftung, die Robert-Bosch-Stiftung, die Bertelsmann-Stiftung, die Körber-Stiftung, aber dazu gehört auch die Zeit-Stiftung, die einfach eine vernünftige Kapitalausstattung haben und mit diesem Geld tatsächlich für Innovationen, für Reformen sorgen können. Wir haben in der Zeitstiftung 2015, als die Flüchtlinge kamen, ein großes Programm aufgelegt, Weichenstellung, und betreuen heute 1200 Kinder, fast alle mit Migrationshintergrund, die von uns über 3 Jahre gefördert werden, um tatsächlich integriert zu werden. Und solche Projekte gibt es mehrere in der Bundesrepublik, und sie zeigen, dass hier private Stiftungen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.
Diese Weichenstellung wird uns nachher noch beschäftigen, wenn wir auch mit dem Romancier Michael Göring uns unterhalten. Jetzt nähern wir uns einem anderen Schriftsteller mit einem ersten Buch. Vor gut 10 Jahren erschien Unternehmen Stiftung, Stiften mit Herz und Verstand. Ein Sachrundumbuch mit allem, was man wissen muss. Ich wollte es eigentlich erst nur durchblättern, will ich gestehen. Habe mich dann aber richtig festgelesen, weil es erstens hochinteressant ist, dieses Stiftungswesen, und dann aber auch wirklich stilistisch toll beschrieben ist, mit Werf und Schmackes. Man liest es also gern, und gerade bei den zig juristischen Details, die ja im Stiftungswesen oder wenn man eine Stiftung gründet, wirklich beachtet werden müssen, ist das wirklich ein Verdienst, Herr Göring. Wir gründen gleich mal eine Stiftung mit Ihnen, aber erst will ich ein Vorurteil ausräumen. Stiftungen, nämlich mehrere Menschen, mit denen ich gesprochen habe, denen ich sagte, ja, ich lerne einen ganz interessanten Mann demnächst kennen, und sagst, ja, Stiftung, ach, das ist doch nur was für Steuerflüchtlinge und Steuerschlupflöcher. Was war denn da mit Liechtenstein? Riesenskandal gab es da mal vor ein paar Jahren. Ich weiß es schon aus Ihrem Buch, in Deutschland kann das eigentlich nicht passieren. Warum eigentlich nicht? Warum kann man sozusagen mit einer Stiftung sich nicht vom Steuerzahlen drücken?
Nein, das kann man nun wirklich nicht, denn das Geld, das Sie in eine Stiftung geben müssen, das wird dann zwar nicht versteuert, aber Sie müssen natürlich sehr viel mehr in solch eine Stiftung geben, um diesen Steuervorteil zu genießen, als dass Sie jemals an Steuern direkt einsparen könnten. Also wenn Sie jetzt 1 Million in eine Stiftung geben und diese Stiftung mit diesem Geld dann Gutes tut, dann wird dieses Geld nicht der Körperschaftssteuer, nicht der Einkommensteuer unterliegen, sondern dieses Geld kann in der Fülle arbeiten. Aber Sie haben es für ein für alle Mal aus Ihrem privaten Vermögen abgegrenzt. Sie können es nie wieder zurückholen. Also der Steuervorteil bei 1 Million beträgt bei 25% 250.000 Euro. Aber Sie haben 1 Million gegeben.
Ich kann die Stiftung nicht schließen, beenden und sagen, das Geld ist wieder meins?
Nein, das geht auf gar keinen Fall. Dieses Geld ist für immer und ewig dahingegeben.
Punkt 1. Jeder erwachsene rechtsfähige Mann, jede erwachsene rechtsfähige Frau kann in Deutschland eine Stiftung gründen. Wir gründen jetzt mal eine im Schnelldurchlauf, Herr Göring. Sagen wir die Scholl-Göring-Stiftung zur Förderung der Sangeskunst. mit wie viel Vermögen müssten wir denn da starten, damit wir, sagen wir mal, vielleicht 10 Kindern im Jahr eine Gesangsschule finanzieren könnten oder so?
Gut, also wenn wir solch eine Stiftung gründen wollen, dann müssen wir uns zunächst fragen, ist das ein gemeinnütziges Ziel? Das ist es. Mhm. Und wenn wir dann uns aufmachen und gehen zu der Stiftungsbehörde, dann wird diese Stiftungsbehörde uns fragen, wie viel Geld haben Sie denn dafür? Und ich würde mal sagen, für solch eine Stiftung sollte man schon 1 Million bereithalten. Denn im Moment ist es ja sehr schwer, aus Geld Geld zu machen. Und nur wenn Sie diese 1 Million gut anlegen, wenn Sie also auch wagen, Aktien zu kaufen, die eine hohe Dividende erbringen, dann können Sie mit ungefähr 3,5% Return aus solch einer Stiftung rechnen. Sie müssen allerdings mit der Stiftungsbehörde klarmachen, dass Sie Ihr Stiftungsgeld in Aktien anlegen wollen, was nicht ganz so einfach ist, weil dann das Vermögen ja auch mal weniger werden kann. Früher war es daher die Regel, solches Geld in festverzinslichen Papieren anzulegen.
Die bringen ja gar nichts.
Die bringen nichts. Ja. Nicht? Und wenn Sie aus dieser 1 Million 35.000 Euro Erträge haben, dann können Sie schon 10 Kindern die Möglichkeit geben, an einer Musikschule oder an einer Musikhochschule sich weiter auszubilden.
Aber das heißt ja, ich muss mich da in die Fänge der Finanzindustrie begeben. Ich meine, jetzt gehe ich zu einer Bank und lege dieses Geld an und dann hätte er vielleicht vor 10 Jahren lauter schöne Aktien der Lehman Brothers gekauft. Und was mache ich denn dann? Dann sagt er ja, das Geld ist weg.
Ja, also das ist ja in Deutschland eigentlich so nie passiert. Man legt ja nicht das Geld bei einem einzigen Unternehmen oder in einem einzigen Aktienpaket an, sondern man diversifiziert. Wir haben in der Zeitstiftung bei uns ungefähr 52% in festverzinslichen Papieren und in Gebäuden und Grundstücken und 48% zurzeit in Aktien, in amerikanischen Aktien, vor allen Dingen aber in deutschen Aktien, und achten natürlich darauf, dass das Aktien sind, die eine hohe Dividende abwerfen.
Das machen
10 Banken für uns.
Ach, das machen Banken für Sie, ihre eigenen Leute, sondern...
Wir haben natürlich eine eigene Abteilung. Mein Vorstandskollege, der Finanzvorstand ist, und ich, wir sitzen jedes halbe Jahr mit diesen 10 Vertretern, Kapitalanlagegesellschaften, großer Banken zusammen und besprechen, was jetzt im nächsten halben Jahr geschehen soll. Also wir sind schon im engen Kontakt damit, aber die eigentliche Umsetzung dann, welche Aktien gekauft werden, das obliegt den Fondsmanagern. Und dann schmeißen wir auch mal eine Bank wieder raus, wenn wir das Gefühl haben, die macht das nicht so gut. Das machen aber alle Stiftungen so.
Jetzt aber nochmal kurz einen Schritt zurück. Also es ist nicht möglich, dass ich eine Stiftung habe. Sagen wir mal, ich habe jetzt im Lotto gewonnen, mal 10 Millionen. Und sag, hey, super, 1 Million für mich, 9 Millionen in eine Stiftung und jetzt gebe ich es aus und förder Leute damit. Sondern wenn ich eine Stiftung gründe, kann ich nur mit den Erträgen dieser 9 Millionen.
Ja, auch das hat sich geändert, Herr Scholl. Sie können heutzutage auch eine Stiftung gründen und können sagen, es soll eine Verbrauchsstiftung sein. In dem Moment ist es Ihnen möglich, auch das Kapital zu verbrauchen.
Das heißt, ich verschenke einfach das Geld, was ich habe.
Dann muss diese Stiftung allerdings 10 Jahre bestehen, mindestens 10 Jahre. Aber so. Sie könnten diese 10 Millionen über 10 Jahre verteilt tatsächlich diesen gemeinnützigen Zwecken widmen und hätten auch die steuerlichen Vorteile, die wesentlichen Steuervorteile, die eine Stiftung genießt.
Das wird nicht oft gemacht, oder?
Das wird noch nicht oft gemacht, aber ich glaube, das ist durchaus eine Chance, in solchen Zeiten, wo wir so zinsarme Zeiten haben, dennoch ganz kräftig zu stiften. Man kann ja auch das Stiftungskapital teilen. Ein Teil ist auf Ewigkeit angelegt, da dürfen nur die Erträge angerührt werden. Und der andere Teil ist eine Verbrauchsstiftung, da darf man dann auch das Kapital verbrauchen.
Wenn wir beide jetzt unsere Stiftung gegründet haben, wir müssen ja auch von was leben. Dürften wir uns ein Gehalt aus den Erträgen zahlen, wir beide?
Naja, als Stifter selbst kann man sich natürlich eine Art Aufwandsentschädigung zahlen. Wenn Sie jemanden einstellen, der die Geschäftsführung macht, dann dürfen Sie dem auch einen oder der auch ein ganz vernünftiges Geschäftsführergehalt zahlen. Das ist nicht sehr hoch in der Regel, aber es ernährt den Mann.
Aber auch das Geld darf nur aus den Erträgen kommen.
Ja, genau. In der Regel. Bei der Verbrauchsstiftung ist es etwas anders.
Ich meine, bei so großen Stiftungen, also was weiß ich, der Krupp-Stiftung oder Ihrer Stiftung, Sie haben ja mehrere Dutzend Mitarbeiter, Sie haben wahrscheinlich auch ein großes Gebäude oder so. Das sind ja doch ganz schön laufende Kosten, oder?
Ja, sicher, die laufenden Kosten sind schon auch da, das stimmt. Aber eine Stiftung, wenn sie gute Arbeit leisten will, muss auch gute Leute haben. Und wir haben bei uns in der Zeitstiftung großes Glück gehabt. Ich habe ein ganz tolles Team, die in diesen drei großen Bereichen sehr, sehr gute Arbeit leisten. Und die müssen auch entsprechend honoriert werden. Dieses Honorar entspricht so in der Regel dem, was man auch an der Schule einer Oberstudienrätin oder so zahlt, nicht? Den Referenten.
Es gibt, wie ich aus Ihrem Buch auch entnommen habe, ein hochdifferenziertes Stiftungsrecht in Deutschland. Ja. Jedes Land hat sozusagen auch eigene Stiftungsrecht oder auch hier die Gemeinde. Wie groß ist denn, sagen wir mal, der administrative Aufwand, eine Stiftung überhaupt zu gründen? Also wenn wir jetzt sagen, wir gründen eine, wann geht die los? Oder müssen wir dann Anträge stellen und das dauert irgendwie 2 Jahre? Oder?
Nein, das geht relativ schnell los. Also mittlerweile sind die Stiftungsbehörden hier auch sehr stark auf Service orientiert. Und wenn Sie ein sogenanntes Stiftungsgeschäft abschließen, also eine Erklärung abgeben, handschriftlich, dass dieses Vermögen in eine Stiftung überführt werden soll, die ganz bestimmte Zwecke verfolgen soll, wenn Sie darlegen, wer diese Stiftung juristisch vertreten soll, dann geht das relativ schnell. Sie müssen nur eine Satzung dazu fügen, denn die Satzung ist das, was die Stiftung bestimmt, weil die Stiftung in der Regel den Stifter und die Stifterin ja überlebt. Und dann ist die Satzung die Grundlage der gesamten Arbeit. So ist das bei uns. Gerd Bucerius ist 95 gestorben, seine Frau Evelyn 97. Wir leben von dem, was in der Satzung steht. Und die bestimmt unser Geschehen.
Das heißt, diese Stiftung ist eigentlich, wenn man so will, ein eigener Körper. Also
sehr richtig.
Der wird immer weiter existieren und es werden immer wieder Menschen kommen, die dafür arbeiten. Ja. Dieses Geld bleibt da, dieses Vermögen. Es wird sozusagen nie aufhören.
Dann nehmen Sie die Fuggerschen Stiftung.
Schöner Gedanke, ne?
Ja, die Fuggerschen Stiftungen sind 1521 gegründet worden. Und man hat damals 125 Sozialwohnungen gebaut für die armen Menschen in Augsburg, die in wirtschaftliche Not geraten waren. Und diese Fuggerei gibt es bis heute. Heute sind dort weiterhin 140 Häuser und Wohnungen, die von den Fuggerschen Stiftungen in der Fuggerei verwaltet werden und in denen heute bedürftige Augsburgerinnen und Augsburger leben. Und sie leben zu den gleichen Bedingungen da, die 1521 vom Fugger, Jakob Fugger, dem Reichen erlassen wurden. Und diese Bedingung ist, der Jahreszins für die Wohnung beträgt 2 rheinische Gulden. Das sind heute 1,76 €. Mehr zahlt die Mieterin oder der Mieter einer ungefähr 35 Quadratmeter großen Wohnung in der Fuggerei bis heute nicht.
Das ist wirklich eine wunderbare, schöne Geschichte über überzeitlichen Ausmaßes. Jetzt wollen wir aber vom Herrn der Stiftung gleich zum Mann der Literatur, Michael Göring, kommen. Den Romancier wollen wir kennenlernen. Wir werden immer wieder den Stiftungsmanager berühren in der einen oder anderen Form. Aber erst nochmal große Musik hören. Franz Schubert aus der Winterreise interpretieren jetzt Dietrich Fischer-Dieskau. Das Eingangslied Gute Nacht. Was bedeutet denn das Ihnen, Herr Göring?
Nun ja, die Gute Nacht beginnt ja mit Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder ein. Und es ist eines von diesen Schubertschen Werken, wo man einfach die Melancholie dieses großartigen Musikers spürt. Sein Wissen um die Tiefen des Menschseins, um die Tiefen aller Gedanken. Und zugleich ist bei Schubert immer wieder dieses ganz deutliche, dennoch, es geht weiter. Und ich denke, wenn wir das jetzt hören, hier mit Fischer-Dieskau und Moore, die klassische Einspielung aus den frühen 70er Jahren, ich sagte eben schon, wie sehr ich den Fischer-Dieskau immer verehrt habe, dann freut mich das ganz besonders.
Die Mutter gar von ihr.
Fremd bin ich eingezogen. Die gute Nacht aus der Winterreise von Franz Schubert hier im Deutschlandfunk in den Zwischentönen. Für unseren Gast heute, Michael Göring, haben wir dieses Lied gespielt. Jetzt wechseln wir das Zimmer aus dem Vorstandsbüro der Zeitstiftung in Hamburg an, ja, in ein vermutlich stilles Schreibzimmer, wo der Schriftsteller Michael Göring seine Romane schreibt, obwohl, wenn ich das gerade sage, fällt mir ein, wie Sie vorhin erzählt haben, dass Sie zwischendurch im Laptop im Zug schreiben. Gut. Trotzdem, 4 sind es an der Zahl. Geschrieben in erstaunlich kurzer Zeit. 2011 erschien der erste, 2018 im vergangenen Jahr der jüngste. Wie Sie vorhin schon mal kurz gesagt haben, den ersten haben Sie, glaube ich, mit 23 geschrieben.
Ja, das ist richtig.
Mit Anfang 20, also hat der Romancier, der Schriftsteller, dieser Künstler in Ihnen 30 Jahre lang geruht?
Ja, kann man vielleicht so sagen. Also ich studierte damals in den Vereinigten Staaten an der Wayne State University in Michigan, in Detroit, und hatte so den Ehrgeiz, auch mich sprachlich da richtig schön einzubringen, und sah, es wurde angeboten, ein Seminar, Fiction Writing Seminar. Sowas gab es in Deutschland noch nicht, und ich dachte, oh, das machst du. Und dann habe ich Kurzgeschichten geschrieben, alles natürlich auf Englisch, und fing dann auch wirklich an, einen Roman zu entwickeln. Der war auch schon recht weit gediehen. Der war zu einer Agentin nach New York geschickt worden.
Tatsächlich, auf Englisch, ja?
Ja, ja, auf Englisch. Und die sagte, ja, das sei doch ein Skript für ein Drehbuch. Dann lief aber das Stipendium aus und ich musste wieder zurück nach Deutschland. Und es war irgendwie unmöglich, in Deutschland dann Englisch weiterzuschreiben. Und dann kam es eben, dass wir, ja, 82 wurden meine Frau und ich, also meine damalige Freundin und ich, schwanger. Und dann, meinte mein Vater, jetzt muss ich aber schnell mit dem Staatsexamen voranmachen. Also der Druck wurde größer und dieses Manuskript ist dann immer von einer Wohnung mit in die nächste gewandert.
Aber wo ist es denn jetzt? Ich meine, ist es in irgendeiner Schublade?
Es ist immer noch in meiner Schublade.
Was war das denn für ein Buch?
Ich habe es ziemlich ausgeschlachtet.
Worum ging es denn?
Na, ich habe es ausgeschlachtet im Wesentlichen schon für den Seiltänzer. Das Buch hatte eine Geschichte, eine jüdische Geschichte im Hintergrund. Ich habe das Stipendium für das Studium in den Vereinigten Staaten mit Hilfe von Guy Stern bekommen. Guy Stern ist 1937 als 15-Jähriger allein in die USA zu einem Onkel gefahren, weil er in Deutschland nicht überlebt hatte. Er heißt Günther Stern, ist ein Jude. Und ihn hatte ich besucht dann in Wayne State. Er ist heute einer der großen Forscher für Exilliteratur geworden, mittlerweile weit in den 90ern. Und irgendwie war das auch so eine Begegnung mit solch einem jüdischen Mann, der natürlich ein gewisses Problem hatte, dass einer der Stipendiaten, die mit seinem Stipendium jetzt nach Amerika kamen, Michael Göring hieß. Und wir haben uns dann in seinem Zimmer ganz lange über dieses Thema, Göring, Nazis, Juden, unterhalten. Und ich merkte irgendwie, das ist eines meiner Themen. Gut, also diesen Roman habe ich damals geschrieben, der ist noch in der Kladde, aber er ist ausgeschlachtet worden. Und dann kam das mit dem Singen zu Ende. Ich habe mit 40 Jahren ein Konzert in Lüdenscheid verhauen. Es waren die späten Brahms-Sachen und Hugo-Wolf-Sachen, diese enharmonisch verwechselten. Ich war schlecht vorbereitet. Wir waren kleine Besetzung, 16 Sängerinnen und Sänger, also jede Stimme zweistimmig besetzt. Und mein Kollege im Bass, im zweiten Bass, und ich war völlig durcheinander gekommen. Es war grausam. Und ich habe hinterher meinem Chorleiter erklärt, das war's, ich mache das nicht weiter, ich schaffe das nicht mehr. So, aber dann war so 10 Jahre Pause, und als ich 50 wurde und die Zeitstiftung so einigermaßen etabliert dastand, da wusste ich, jetzt kann ich ein Stück weit wieder an das herangehen, was mich immer beschäftigt hat. Ans Schreiben. Ich habe ja auch Literaturwissenschaft studiert. Dann hat es aber doch noch lange gedauert, eben bis 2011, da war ich dann schon 54, als dieser erste Roman veröffentlicht wurde. Und dieser erste Roman beschäftigt sich mit, ja, noch einmal sehr stark mit meinem katholischen Erbe. Mittlerweile bin ich ja evangelisch, das ist aber eine andere Geschichte. Und geht noch mal tief da in diese Problematik hinein, die damals eben auch aufploppte, die allerersten Missbrauchsgeschichten, die ja heute die katholische Kirche so ungeheuer stark belasten, was 2011 noch gar nicht so absehbar war.
Ich meine, es ist ein Buch, wenn man so will, so ein Selbstfindungsbuch, also stark religiöses Thema. Es geht um die spirituelle Suche eines jungen Mannes, der Priester werden will. Und gleichzeitig entrollen sie aber das düstere Tableau dieses sexuellen Missbrauchs. Ich meine, es war damals vor 7, 8 Jahren der deutsche Skandal.
Ja, klar.
Muss man sagen. Mhm. War das der Anlass für Sie, darüber zu schreiben? Oder doch diese religiöse Prägung aus ihrer Kindheit, dass Sie das, also das frühe Biografische mit dem aktuell politischen, in Anführungszeichen, so zusammenbrachten?
Ja, es war aber auch nochmal für mich so der Versuch, mich in die Rolle eines Priesters zu versetzen. Es geht ja los mit einem 50-jährigen Priester, der des Missbrauchs angezeigt wird, obgleich er diesen Missbrauch nicht begangen hat. Aber er dann mit diesem Vorwurf leben muss und mit diesem Vorwurf in eine existenzielle Krise gerät. Und ich habe mich wirklich gefragt, was macht ein 50-jähriger Priester, der eigentlich nicht mehr weiter kann? Was hat er noch für Möglichkeiten? Und ich habe intensiv versucht, mich in diese Rolle zu versetzen und habe dann ja einen Gegenpart entwickelt, seinen Freund Thomas. Der Priester heißt Andreas und sein Freund heißt Thomas. Thomas ist ja aramäisch, Tamasch ist der Zwilling, ist also der Zwilling vom Andreas. Das haben auch einige Leser gleich entdeckt. Na gut, denn dieser Thomas macht eine andere Karriere. Der wird Lehrer, der macht viel Musik, der macht aber auch sehr gängige Musik. Das ist das Gegenstück. Und nichts ist schöner, als zwei Freunde zu haben, die so gegensätzlich sind, wo der eine immer den anderen fragt, warum bist du eigentlich Priester geworden? Oder als er dann sich entscheidet, es zu werden, 25 Jahre vorher, warum willst du das auf dich nehmen? Ja, und sich in solch eine Problematik nochmal tief hineinzuversetzen, hat mir einfach ungeheuer viel Spaß gemacht. Ich gebe auch gerne zu, dass ich selber mal mit 17, 18 Jahren überlegt hatte, ob der Weg in die katholische Kirche auch einer meiner Wege sein könnte.
Und warum wurde es das nicht?
Nein, weil ich einfach merkte, dass ich ein Familienmensch bin. Ich brauche eine Partnerschaft, ich brauche eine Partnerin. Und mir war schon damals klar, ich musste unbedingt eine Familie gründen. Und diese Dinge sind in der katholischen Kirche leider nicht möglich, sodass dieser Weg, und das war mir ganz klar, das würde ich nicht schaffen, würde ich nicht auf mich bringen können. Aber ich habe mich immer wieder mit religiösen Themen beschäftigt. Das merken sogar, Sie jetzt sogar an der Auswahl dieser Lieder, die ich ausgewählt habe, wo es ja sehr oft um Miserere mei, um Erbarmen, um Gnade, um einen Zugang zur Spiritualität geht.
Wir hatten es vorhin schon kurz erwähnt, die Geschichte Ihrer Großväter, wobei der eine eben doch ein Nazi-belasteter Großvater war. Wenn man das im Kopf hat, versteht man instinktiv mehr vom nächsten Göring-Roman, Vor der Wand. Da erfährt ein Sohn am Sterbebett des Vaters, dass dieser im Zweiten Weltkrieg an Kriegsverbrechen beteiligt war in Italien. Sie haben uns vorhin schon erzählt, wie Sie auf dem, ja, auf dem Pfad der Zeitstiftung zu diesem Fall in Italien gebracht wurden. Also ein kleiner Ort mit Gedenkstein und vielen Toten und Hunderte von Menschen, die damals von der SS hingerichtet wurden. Diese absurden Grausamkeiten, kurz vor Toresschluss eigentlich, ne? So 1944, als Italien sozusagen abgefallen ist, ne? Von der Nazi-Herrschaft.
Naja, die Amerikaner rückten von Süden vor, nicht? Und die Deutschen hatten natürlich den Kampf gegen die Partigiani und sie wurden immer radikaler. Die Partigiani wurden auch radikaler. Und dann war es in diesem Dorf so, dass die Männer sagten, naja, wenn die Deutschen wirklich kommen und wir sind nicht da, dann werden sie euch in Ruhe lassen. Die gehen ja nicht an die Frauen und an die alten Männer und an die Kinder, sondern die suchen Partigiani, die sie umbringen wollen oder die sie nach Deutschland zwangsverschleppen wollen. Und das war eine Fehleinschätzung. Die Wehrmacht und SS, die damals nach St. Anna di Stazema kamen, hat dann dort grausam gewütet aus einem, ja, man kann es kaum nachvollziehen, aber wenn man vielleicht den Druck, den diese Männer damals hatten, auch diese Angst, die sie hatten, weil aus Süden nun eben die Amerikaner kamen, ja, erklären möchte ich das nicht. Ich fand es einfach so ungeheuer. Und dann kriegte ich raus, dass dieses Vergehen in Deutschland nie strafrechtlich verfolgt wurde, weil es eben hieß, diese Taten sind vergangen. Und sie sind nicht nur vergangen, sondern sie sind verjährt. Und ich war dann in Stuttgart, das hing an bei der Staatsanwaltschaft in Stuttgart, eine ganz berühmte Staatsanwaltschaft, nicht? Denken Sie an Dr. Bauer. Und die haben es nicht weiterverfolgt, aus diesen Gründen. Und das war für mich fürchterlich. Und ich habe dann dieses Buch geschrieben und gleichzeitig merkte ich, dass Herr Gauck sich auch mit diesem Thema beschäftigen wollte. Und er ist dann nach St. Anna di Stazema gefahren und er hat sich für das deutsche Volk dort für diese Untaten entschuldigt. Und er hatte mich dann eingeladen ins Bellevue und ich habe ihm dann aus diesem Roman diese eine Szene vorgelesen, wie es zu diesem Gemetzel kam. Und wir hatten ein wunderbares Gespräch, Gauck und ich, weil es darum ging, wie geht man mit dieser Vergangenheit um? Wie geht der Sohn, Georg, damit um, der plötzlich entdeckt, dass sein Vater solch ein schlimmer Täter war? Für Georg bricht eine Welt zusammen. Und Gauck hat mir erzählt, dass ihm das Buch deshalb so gefallen hat, weil es in der DDR nun auch ganz viele junge Männer und Frauen gibt, die plötzlich die Akten lesen und sehen, dass der Onkel, die Tante, manchmal sogar der eigene Vater, als IM aktiv war. Und jetzt müssen diese Söhne und Töchter damit leben, was die Eltern damals getan haben. Ganz interessante Ganz interessante Konstellation, die mir beim Schreiben des Romans so gar nicht bewusst war. Ich wollte ein historisches Buch schreiben, alle Fakten sind genau rekonstruiert, die Personen sind dann natürlich erfunden.
Aber das psychologische Drama, das Sie da entfalten, das hat ja, ja also mehrere Facetten. Also es ist ja kein Roman, der jetzt in irgendeiner Weise jetzt die Väter irgendwie in den Orkus schleudert, ja? Also, sondern der Vater ist ja selbst ein Opfer dieser Tat. Das heißt, er leidet da ein Leben lang drunter und erst auf dem Todes, also er stirbt an Krebs, aber er will dieses Geständnis noch machen. Und das geht einem wirklich zu Herzen beim Lesen. Also mir ist es so gegangen, weil ich mir instinktiv stellt man sich vor, was würdest denn du als Sohn jetzt tun? Du eigentlich müsstest du dem Vater doch fast verzeihen oder man versteht den Vater, man versteht die Not, aber natürlich kann dieses Verbrechen nicht verziehen oder entschuldigt werden auf eine Weise. Also man ist in einer furchtbaren Zwangslage. Auch der Sohn ist, er kann seinen Vater, ja, er muss ihn verdammen, aber er kann es eigentlich nicht.
Ja, das ist genau die Situation, in der Georg dann ist mit seiner Freundin Marie und die unterhalten sich ja auch sehr lange darum, wie kann das da jetzt weitergehen, was machen wir jetzt daraus. Ich denke nur, und ich habe aus diesem Roman viele Lesungen gemacht und sehr oft sind Menschen auf mich zugekommen, die mir gesagt haben, ich habe es immer versäumt, mit meinem Vater oder mit meiner Mutter tatsächlich über diese Zeit zu sprechen. Und wir wussten alle, da war etwas, aber Vater wollte nicht darüber reden. Und es gab andere, die sagten, ich habe es noch geschafft. Ich habe mit ihm darüber geredet und es hat ihm in den letzten 2-3 Jahren sehr geholfen, dass er mal einmal darüber sprechen konnte. Und erstaunlicherweise waren es oft die Enkelkinder, die von ihren Großvätern sehr viel mehr erfahren haben als die Mütter oder Väter von ihrem Vater. Also diese Großeltern- und Enkelgeschichte. Ich glaube, ein Großvater öffnet sich dem Enkel oft viel stärker, viel ehrlicher, weil 50 Jahre vergangen sind, 2 Generationen dann da, eine Generation übersprungen wurde. Und das macht es dann ganz interessant.
Aber wissen Sie was? Ich glaube, was Ihr Roman schafft, oder zumindest war es bei mir so der Effekt, dass ich, glaube ich, besser dadurch verstanden habe oder verstehe, warum diese Elterngeneration, diese Vätergeneration geschwiegen hat. Nicht, weil die Schuld vielleicht immer so riesengroß ist wie bei so einem Gemetzel, sondern dass es eigentlich nicht zu erzählen ist.
Ja, ja.
So, dass man es eigentlich gar nicht erzählen kann. Ja, ja. Ich habe, als ich Ihren Roman gelesen habe, dachte ich, wenn ich in dieser Vaterposition gewesen wäre, ich hätte auch mein Leben lang, hätte ich das in mich vergraben.
Nun, es kam noch hinzu, nicht, dass die Figur des Vaters, Walter heißt er ja, nicht, der nimmt eben auch teil am Wirtschaftsaufschwung, nicht, steckt all seine Energie in den 50er, 60er Jahren da rein, ein Häusle zu bauen und aufzusteigen in der Gesellschaft. Und dann kommt dieser Italiener und erpresst ihn. Einer der wenigen Überlebenden. Es gab in Sant'Anna di Stazzema 7 Überlebende, die in einem Keller überlebt haben. Der älteste davon war 13. Ja, und den habe ich auch noch kennengelernt. In Italien. Einen der Überlebenden. Und das war ein besonderer Moment. Ich hatte eine Lesereise nach Norditalien und habe in der Kirche, wo auf dem Kirchhof dieses Gemetzel stattfand, in der Kirche aus dem Roman gelesen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist schon ein ganz besonderer Moment.
Ein anderes Thema mit direktem Gegenwartsbezug, muss man wohl sagen, fächern Sie in Ihrem jüngsten Roman Hotel Delbrück auf. Davon sollen Sie uns noch erzählen, Michael Göring. Wenn wir Musik von Richard Wagner gehört haben, Wach auf, es naht gehenden Tag, aus den Meistersingern haben Sie ausgesucht. Das ist Ihr Wunsch. Was hat es denn damit auf sich?
Naja, das war somit das erste nach dem Stimmbruch. Also ich war mit 17 aus dem Stimmbruch gekommen und dann wurde bei uns in Lippstadt das neue Stadttheater eröffnet mit einer konzertanten Aufführung der Meistersinger. Und mein Chorleiter, der mich eben kannte, der hat mir dann erklärt, worum es in den Meistersingern geht. Und ich war also einer der Schusterbuben und dann natürlich diese großen Szenen da mit Hans Sachs und eben auch im dritten Aufzug hier die Szene auf der Wiese, Wach auf, es naht gen den Tag. Und ich verdanke diesem Chorleiter ungeheuer viel, weil er mich so früh an Wagner geführt hat und mir den Wagner eröffnet hat. Er hat uns auch erklärt, was es denn bedeutet, ehrt eure deutschen Meister. Was ist denn das, was da am Ende passiert? Was ist denn das für eine politische Aussage, eine gesellschaftliche Aussage, eine künstlerische Aussage? Und das ist ja ein Punkt, über den sich heute noch die Menschen ereifern, wenn sie in die Meistersinger gehen. Das ist ein wunderbares Werk. Aber ich hatte dann eben auch das Glück, diesen Wagner weiter zu verfolgen. Ich durfte sehr oft nach Bayreuth und habe dort Karten bekommen und Wagner lässt mich nicht los.
Und wir hören den Rundfunkchor Leipzig mit der Sächsischen Staatskapelle. Silvio Varviso dirigiert. Musik Die Zwischentöne im Deutschlandfunk mit unserem Gast, dem Schriftsteller und Vorsitzenden der Zeitstiftung Michael Göring. Für ihn haben wir Richard Wagner gespielt. Und jetzt besichtigen wir noch das Hotel Delbrück. So heißt der neue Roman von Michael Göring. Wo steht denn dieses Hotel?
Dieses Hotel Delbrück ist das ehemalige Bahnhofsmotel, Hotel in meiner Heimatstadt in Lippstadt. Es ist mittlerweile kein Hotel mehr. Es ist für mich der Ort in diesem Roman, in den Frido Friedemann 2018 zurückkehrt. Das ist das Hotel, in dem sein Vater geboren wurde und in dem er als Kind sehr oft gespielt hat. Friedemann hat 25 Jahre in Australien jetzt gelebt, kommt nach Deutschland, nach Lippstadt, will noch mal einmal durchs Hotel gehen und sieht, das Hotel ist ein Flüchtlingswohnheim. Er öffnet die Tür und er trifft auf Judd, einen 19-jährigen Syrer, der erst einmal ganz befremdet ist, dass da plötzlich jemand in das Hotel kommt. Dann kommen die beiden ins Gespräch. Und Frido erfährt, dass Judd einer von den jungen Männern ist, die 2015 aus Aleppo nach Deutschland geflohen sind, als unbegleiteter Jugendlicher. Sie kommen ins Gespräch und dann entrollt sich die Geschichte von Friedemann, die mit seinem Vater beginnt, mit Sigmund. Und Sigmund, der in diesem Hotel groß geworden ist, als Sohn der jüdischen Kaltmamsell, die verstorben ist, dieser Sigmund kommt 1938 im Dezember nach England. Denn er hat das riesengroße Glück, eines der Kinder zu sein, die britischen Kindertransporte gerettet haben. 1938, wenige Tage nach der Reichspogromnacht am 9. November, haben die Engländer beschlossen, 10.000 jüdische Kinder aus Deutschland und Österreich aufzunehmen, um sie vor dem Rassenwahn der Nazis zu retten. Und dieser Sigmund ist einer der allerersten, der dann, und das schildere ich sehr emotional, aufbricht, alleine nach Düsseldorf zur Bahnhofsmission, dann in diesen Kindertransport zukommt und rüber über den Kanal nach Harwich, nach London und dann sein Leben als 15-Jähriger, den gesamten Zweiten Weltkrieg in Cornwall erlebt, in einer kleinen Stadt, später auch in Swansea studieren darf und dann 1949 zurückkehrt.
Was man aus Ihrem Roman erfährt, dass in Hamburg dieser erste Kindertransport nach England losging. Im letzten Jahr, Herr Göring, saß hier an Ihrer Stelle der Schriftsteller Walter Kaufmann, der als 14-Jähriger 1939 von Duisburg aus ins rettende Großbritannien fuhr. Davon hat er jetzt uns erzählt mit 94 Jahren. Wie herausfordernd war das jetzt für Sie, dieses Thema, auch als Nachgeborener, muss man ja sagen, jetzt darüber zu schreiben.
Nun, es ist wieder so eine Sache, wo ich über die Zeitstiftung auf ein Thema gekommen bin. Anfang 2015 erreichte uns die Anfrage, ob wir vor dem Dammtorbahnhof in Hamburg einen Beitrag leisten könnten, dass dort ein Kindertransportdenkmal entstehen könnte. Ich arbeitete damals schon an einem Roman über einen jüdischen Bankier in meiner Heimatstadt Lippstadt, und merkte plötzlich, jetzt kommt ein ganz neues Thema auf. Und diese Kindertransporte haben mich dann wirklich fasziniert. Auch das, was der Herr Kaufmann in ihrer Sendung erzählt hat. Denn dass die britische Zivilgesellschaft in der Lage war, Chamberlain zu überzeugen, 10.000 Wiesen auszustellen, ist eine wunderbare Rettungsaktion. Und stellen Sie sich das mal vor, Sie sind 15, sind aufgewachsen in dieser katholischen Hoteliersfamilie Delbrück in einer kleinen Stadt als Waisenkind. Diese Familie hat sie aufgenommen und sagt, so, nächste Woche geht's los, nächste Woche kommst du nach England. Und England war ja damals viel weiter weg in den Köpfen der Menschen als heute. Er musste sich also eine neue Identität
kaum schaffen. Kaum jemand sprach Englisch, ne?
Ja. Er war natürlich auch Lateinschüler, hatte ein paar Jahre Englisch gelernt und kam jetzt in diese Familie und musste sich in England eine neue Existenz, eine neue Identität aufbauen. Und das ist für mich als Romancier dann eigentlich das Spannendste. Wie geht ein junger Mann damit um? Und es gibt für mich, um diese Identität zu packen, eigentlich so 3, 4 Sachen, die immer wieder wichtig sind. Das eine sind Beziehungen. Sigmund hat sehr schnell einen ganz tollen Freund, Niklas, hat dann eine Freundin, Elsie. Dann ist es dieses Heimatgefühl, also ein Bezug zu einem Ort und das ist für ihn, sind für ihn die Wanderungen an der Lippe. Und er hat ja weiterhin Schriftkontakt zu seiner Stiefschwester oder Mitschwester der katholischen Maria. Und das dritte ist die Geschichte und die Kultur eines Landes. Und das vierte, und das ist wieder eines meiner Standardthemen, ist schon die Spiritualität, die Religion. Und das spielt ja im Hotel Delbrück noch einmal wieder eine große Rolle. Diese Familie, die ihn aufgenommen hat in Cornwall, fördert ihn, hilft ihm bei allem, hat aber nur einen Wunsch. Er möge das Jüdisch sein lassen und zum Methodistentum übertreten.
Unsere 90 Minuten gehen zu Ende. Michael Göring, wo sehen wir Sie in der nächsten Zeit? Als Mr. Stiftung unterwegs oder als Romancier auf Lesereisen oder eventuell schon am nächsten Manuskript?
Nein, ich würde sagen, alles...
Alles zusammen.
Alles zusammen. Aber auf jeden Fall die nächsten 3 Jahre noch, bis ich 65 werde, voll und ganz für die Zeitstiftung. Ich liebe diesen Beruf. Ich habe durch ihn so viel Großartiges erfahren. Es ist einfach wunderbar, in diesem Bereich tätig zu sein. Ich werde weiterhin viel lesen, weil mir das auch viel Spaß macht und weil ich auch immer eine sehr aufmerksame Zuhörerschaft da habe. Ja, und es gibt ein 5. Buch, das in allerersten Entstehungsschritten ist.
Vielen Dank, Michael Göring, für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen.
Vielen Dank, Herr Scholl.
Und zum Schluss noch einmal große Chormusik vom englischen Komponisten John Rutter. Aus seinem Requiem haben Sie einen Part ausgewählt, das Pie Jesu. Was liegt Ihnen daran? Noch ein kurzes Wort.
Ach, John Rutter ist für mich einer der wichtigsten Gegenwartskomponisten. Und sein Requiem, aus dem wir jetzt dieses kleine Stück hören, ist so ein zartes, so ein wunderbares Stück. Und hören Sie ganz am Ende, da muss der Knabensopran auf das 2 gestrichene A, muss das einen ganzen langen Ton aushalten. Und das ist für jeden Jungen mit 12 oder 13 eine wahnsinnige Herausforderung.
Und damit schließen diese Zwischentöne. Am Mikrofon war Joachim Scholl. Dankeschön fürs Zuhören. Am kommenden Sonntag wird Sie meine Kollegin Anna Seib begrüßen. Ihr Gast wird die Künstlerin Michaela Melian sein. Wir wünschen jetzt noch einen angenehmen Tag, eine gute, produktive Woche. Auf bald.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.